Hier ist Lena aus dem Der Hund Redaktionsteam. In dieser Folge ist Dr. Lilly Baum zu Gast. Sie ist Tierärztin an der LMU München mit dem Schwerpunkt Ernährungsmedizin. Unterhalten haben wir uns über ein Thema, das im Alltag für so gut wie jeden Hundehaushalt mal eine Rolle spielt, auf das wir aber nur selten zu sprechen kommen. Freu dich also auf viele spannende Infos und Hintergründe rund um Blähungen bei Hunden.
Aufgeschnappt, der Podcast von Der Hund.
Wir haben uns ja ein wundervolles, salonfähiges Thema heute ausgesucht. Und zwar die Blähungen. Was versteht man eigentlich jetzt so genau medizinisch unter Blähungen? Und was ist im Endeffekt noch normal? Und wo wird es dann so ein bisschen komisch? Und man muss sich überlegen, ob man nicht vielleicht doch mal genauer nachschauen sollte.
Genau, also bei Blähungen oder auch Flatulenzen, wenn wir es vielleicht ein bisschen schicker ausdrücken wollen, ist es eben so, dass in der Regel im Dickdarm es zu einer Gasbildung kommt und so ein ganz bisschen Gasbildung ist da jetzt auch total normal. Also Gas entsteht immer bei der Fermentation, jetzt zum Beispiel durch die Mikroorganismen, die da im Dickdarm wohnen, und da entsteht eben auch meistens Gas, und wenn das so ein bisschen entsteht, dann ist das erstmal auch kein Problem und nicht irgendwie direkt auf eine Krankheit hindeutend, aber wenn es natürlich deutlich mehr wird, also wenn wir da wirklich sehr, sehr drunter leiden und der Hund wahrscheinlich auch, dann muss man natürlich hellhörig werden, dass da vielleicht noch andere Probleme mit einhergehen, ob es vielleicht fütterungsassoziiert ist, und natürlich auch sowieso, wenn wir noch weitere Begleitsymptome haben, also jetzt nicht nur Blähungen, sondern vielleicht auch ab und zu mal Durchfall oder auch einfach ein aufgegastes Abdomen, also ein aufgegaster Bauch, was dann vielleicht auch zu Bauchschmerzen führen kann. Also da muss man so ein bisschen unterscheiden.
Ich nehme mal schwer an, so ein Bereich, das riecht normal und das ist dann schon arg komisch, gibt es nicht so wirklich. Ne? Also bei uns ist es immer so, der Opi im Redaktionsbüro, der ist zwar still, aber sehr gefährlich, was die Geruchsbildung angeht. Man hört es nicht, aber wenn man dann plötzlich so eine Wolke an einem vorbeizieht und man dann zum Fenster rennen muss, ist das schon relativ krass. Aber das ist wahrscheinlich, weil es so individuell ist und auch jeder das unterschiedlich wahrnimmt, nicht so wirklich ein Barometer, an dem man sich orientieren kann, oder?
Nee, also da ist es wirklich auch so, klar, wenn das jetzt total super schlimm vergoren riecht und den ganzen Tag über einen begleitet, dieser Geruch, dann ist das sicherlich was man sich mal genauer anschauen sollte. Aber wenn das hier und da mal passiert, vielleicht auch, weil jetzt im Park irgendwas aufgenommen wurde und dann kommt das vielleicht alle paar Wochen mal, dass man denkt, okay, jetzt möchte man den Hund eher aussetzen nach draußen vom Geruch her, dann ist das jetzt eher noch normal zu beurteilen, als wenn das jetzt wirklich täglich in einem Ausmaß ist, das nicht mehr auszuhalten ist.
Ja. Sie hatten ja schon so ein bisschen anklingen lassen, wie Blähungen entstehen, vor allem durch Fermentation und eben die Arbeit von Mikroorganismen im Dickdarm. Welche typischen Ursachen von Blähungen gibt es denn und hat es so gut wie immer mit irgendwelchen bestimmten Futterbestandteilen zu tun, mit denen der Körper dann nicht so ganz zurechtkommt?
Ja, also hat auf jeden Fall viel mit der Fütterung zu tun oder kann vor allem viel mit der Fütterung zu tun haben. Gerade wenn wir nicht so gut verdauliche Futtermittel füttern, also zum Beispiel schwer verdauliche Proteine, also wenn wir jetzt zum Beispiel ganz klassisch an Pansen oder diese halbgetrockneten Futtermittel, alles was so Kauartikel sind, ist in der Regel sehr, sehr bindegewebsreich, hat nicht so ein hochwertiges Protein, was dann im Dünndarm nicht komplett aufgenommen werden kann, weil es einfach so schlecht verdaulich ist, und dann gelangt eben dieses Protein in den Dickdarm und da freuen sich dann vor allem eben diese proteolytischen Bakterien, also die Bakterien, die eben Protein umsetzen, und dabei kann es eben zum einen natürlich zu einer Verschiebung der Darmflora des Mikrobioms kommen, dass wir eben sehr viel von diesen proteolytischen Bakterien haben, die wir nicht so gern haben, also die einfach eher immer darauf hindeuten, dass da was los ist im Dickdarm, was nicht so gut ist, und die eben auch bei der Umsetzung dieser Proteine Gase bilden. Und das kann zum einen eben zu einem weicheren Kot, aber auch zu Blähungen führen. Das ist so das eine, das, was nicht so gut ist, sage ich mal, uns zu Blähungen führt. Und dann gibt es aber auch noch ein Phänomen, wenn wir Präbiotika einsetzen, also fermentierbare Fasern, also so einfach Kohlenhydrate, die nicht auch nicht im Dünndarm aufgenommen werden. Das ist zum Beispiel sowas wie Pektin oder Inulin, so Fructooligosaccharide, die sind sehr schön eigentlich fürs Mikrobiom, weil die unsere guten, in Anführungszeichen, Darmbakterien füttern. Das wollen wir ja in vielen Fällen, gerade auch bei den Patienten, wo wir vielleicht eine Verschiebung im Mikrobiom erwarten. Da setzen wir das sehr gern ein. Aber da kann es eben auch passieren, wenn wir das zu schnell in zu großen Mengen einsetzen, dass das einfach zu einer sehr, sehr explosiven Fermentation kommt von diesen präbiotischen Fasern. Und dabei entstehen natürlich auch sehr viele Gase. Also deswegen ist es wichtig, wenn wir diese Präbiotika einsetzen, dass wir das langsam einschleichen. Das Mikrobiom gewöhnt sich dann auch dran. Also so, wenn man das wirklich langsam steigert von Tag zu Tag, dann ist es in der Regel auch kein Problem. Wenn man da aber zu schnell zu viel von gibt, dann kann das eben da auch zu Blähungen und im schlimmsten Fall auch zu Durchfall kommen. Andere Sachen sind zum Beispiel auch Laktose. Wenn wir da die Laktosetoleranz des Hundes überschreiten, kann natürlich auch das einfach Blähungen und auch Durchfall auslösen. Also das sind, glaube ich, so die Klassiker, halt Sachen, also Kohlenhydrate, die nicht verdaut werden können, wie Laktose oder eben diese präbiotischen Fasern und auf der anderen Seite schwer verdauliches Protein.
Wissen Sie zufällig, wie das aussieht bei den beim Mikrobiom? Sie sagten ja schon, die gewöhnen sich dran, die Mikroorganismen. Gewöhnen sie sich dran, indem sie dann ihre Aktivität und ihre Arbeit hochsetzen oder indem sie sich mehr vermehren und dann mehr da sind, die mitarbeiten können? Oder
beides? Genau. Also sowohl als auch, aber vor allem eben auch die Vermehrung. Also wir sagen immer, wir geben denen so ein bisschen einen Selektionsvorteil, den guten Darmbakterien, indem wir die eben gut füttern mit den präbiotischen Fasern. Also die fühlen sich wohler, in Anführungszeichen. Wir vermenschlichen die immer so ein bisschen, diese Bakterien, aber letztendlich wir füttern die, damit können die sich besser vermehren. Und was halt auch ein sehr, sehr schöner Nebeneffekt ist, gerade auch bei den Patienten, die eben vielleicht auch Probleme mit dem Magen-Darm-Trakt haben, diese Bakterien, die Fasern umsetzen, die produzieren zum einen Gas, haben wir gerade gesagt, was ja mehr oder weniger gut sein kann, aber die produzieren eben ganz, ganz wichtig auch kurzkettige Fettsäuren. Und diese kurzkettigen Fettsäuren dienen eben den Enterozyten, also den Darmzellen, als Nahrung und die brauchen wir unbedingt, um eben die physiologische Darmbarriere aufrechtzuerhalten. Deswegen nutzen wir das auch so gerne bei Patienten, wo wir eben eine chronische Darmerkrankung haben, nutzen wir eben sehr, sehr gerne diese präbiotischen Fasern.
Weil Sie das Stichwort, ich hoffe, ich sage es jetzt gleich richtig, Fructooligosaccharide genannt haben. Da wollte ich nur so kurz mal rein ergänzen. Ich habe neulich eine Werbung gehört im Radio, da ging es darum, und alles, was schwer auszusprechen ist, ist ja auch nicht gut für den Körper, so nach dem Motto. Und das finde ich so ein bisschen zu vereinfacht gedacht, weil Beispiel Fructooligosaccharide, ja, das möchte auch niemand dreimal schnell hintereinander sagen müssen. Aber in der passenden Menge sind sie ja trotzdem wichtig und gut für den Körper.
Total, total. Und wir haben ja da, also neben den Fructooligosacchariden haben wir auch noch die Bananenoligosaccharide, die sind auch schön. Und man darf die aber einfach mit Phos und Mos abkürzen und dann ist es schon wieder einfach auszusprechen. Das ist schon wieder besser zu aussprechen. Genau. Dann fällt es vielleicht doch wieder in die Kategorie. Nee, genau, das sind halt einfach diese verschiedenen langen Kohlenhydrate, die eben aber nicht vom Dünndarm aufgenommen werden.
Jetzt hatten wir es ja gerade schon vom Futter selbst oder beziehungsweise den Futterbestandteilen, die so ein bisschen problematisch werden können, je nachdem entweder an sich schon oder mengentechnisch, wenn es einfach zu viel wird. Aber wie spielt denn auch noch das Thema Fütterungsmanagement mit rein? Also wie ich füttere, also was ich füttere, haben wir jetzt ja gerade schon besprochen, aber wie ich füttere, also zum Beispiel die Größe der Rationen oder wie schnell der Hund frisst oder ob der Stress hat oder vielleicht auch wie viel oder wenig der sich bewegt, macht das auch was aus im Thema Blähungen?
Ja, auf jeden Fall. Also wenn wir uns überlegen, dass es ja vor allem darum geht, dass Unverdautes in den Dickdarm kommt, was dann diese Blähungen auslöst, kann man sich vorstellen, alles, was die Motilität, also die Beweglichkeit des Darms ankurbelt, dass das auch dazu führen kann, dass eben Unverdautes in den Dickdarm kommt. Heißt, wenn wir danach ganz viel Aktivität haben, kommt es vielleicht dazu, dass der Darm sich mehr bewegt. Wenn wir, wenn der Hund sehr, sehr hastig frisst, wenn der sehr gestresst ist, kann es sein, dass die Motilität eben hochgeht vom Darm und deswegen Unverdautes reinkommt. Wenn wir sehr, sehr große Mahlzeiten haben, kann man sich auch vorstellen, vielleicht überschreiten wir dann auch da irgendwann diese Verdaulichkeitskapazität und dann kommt halt mehr in den Dickdarm. Also das sind alles Dinge, die man beachten kann, wenn man einen Hund hat, der dazu neigt, also vielleicht eher, also sowieso, dann, wenn wir das Problem haben mit den Blähungen und vielleicht auch noch generell ein Magen-Darm-Problem, dass man auf eher kleine Mahlzeiten setzt, sehr, sehr hochverdauliches Grundfutter und dann einfach auch nicht die Aktivität nach dem Fressen so, so hoch hat, sondern eher vielleicht davor, kurze Ruhephase und dann füttern.
Gibt es denn auch körperliche Grundbedingungen, die rassebestimmt oder bedingt sind, die da ein Thema sind? Also, dass manche Hunde mit bestimmten Merkmalen anfälliger sind für Blähungen als andere?
Ja, also es gibt ja so ein bisschen den Mythos vielleicht, gerade dass die französischen Bulldoggen einfach Blähungen haben, dass das einfach so ein Rassemerkmal ist. Generell die Brachycephalen fallen häufig mit Blähungen auch auf, aber da muss man sagen, das sind auch einfach häufig Hunde, die tatsächlich auch Futtermittelunverträglichkeiten haben, die wirklich einfach eine andere Grund, also die haben dann nicht nur Blähungen in der Regel, sondern die haben in der Regel dann ein primäres Problem mit ihrem Magen-Darm-Trakt, was dann als Symptom dazu führt, dass die auch Blähungen kriegen können. Ist natürlich nicht bei allen so, beobachten wir aber sehr, sehr häufig. Also wir haben eine sehr hohe Prävalenz bei den Brachycephalen, auch vor allem bei den französischen Bulldoggen, was die chronischen Enteropathien angeht. Und ein Leitsymptom neben eben weicher Kotqualität ist häufig bei denen eben auch Blähungen. Das kann man auf jeden Fall sagen, dass da eben eine Assoziation da ist. Aber das ist dann nicht, sage ich mal, primär Blähungen, sondern wirklich meistens ein Magen-Darm-Problem.
Aber sowas wie jetzt irgendwie kleine Hunde haben es häufiger als große Hunde oder andersrum, kann man wahrscheinlich nicht sagen, oder?
Nee, also würde ich mich nicht trauen, mich jetzt so weit aus dem Fenster zu legen, dass man da eine unterschiedliche Prävalenz hat. Wir hatten da, glaube ich, schon mal kurz was zu gesagt, was halt diese andere Aufgasung, sage ich mal, angeht. Also wenn es dann nicht in Richtung Blähungen geht, sondern eher Richtung Magendrehung. Das genau hatten Sie, glaube ich, gesagt. Dann da ist es natürlich schon so, dass wir da eher das Problem haben bei großen tiefbrüstigen Rassen. Das ist dann aber auch eher ein anatomisches Risiko, einfach weil die so tiefbrüstig sind in der Regel. Genau, aber da, was die Blähungen selbst angeht, ja, halt die Brachis sind da relativ auffällig, aber ansonsten, ja, würde ich mich das nicht trauen.
Alles gut. Wie sieht es denn aus? Wir hatten jetzt gerade schon darüber gesprochen, die Fütterung und was gefüttert wird, aber in der Form, wie es gefüttert wird, also zum Beispiel gebarft oder Nassfutter oder Trockenfutter oder gekochtes, gibt es da irgendwas zu beobachten, dass bestimmte Teile eher Blähungen hervorrufen als andere?
Ja, also ich glaube, es kommt halt immer darauf an, wie gut verdaulich das Futter ist. Ne? Also das haben wir ja gerade schon gesagt, dass es halt vor allem auch um die Proteinverdaulichkeit geht. Und da ist es halt so, dass bei den gebarften Rationen zum Beispiel sind ja häufig auch Organe, die mit integriert werden in die Fütterung. Also sowas wie Pansen, Leber, Niere, Milz, was eben sehr, sehr bindegewebsreich ist. Und dadurch kann es natürlich, wenn das zu viel ist von Bindegewebe und der Hund das einfach nicht gut aufnehmen kann, kann es da zu Blähungen kommen. Auch dadurch, dass es halt roh verabreicht ist, ist die Verdaulichkeit natürlich nicht ganz so super, wie wenn wir es vorher schon gekocht haben. Also letztendlich mit jedem Prozessionsschritt, den wir machen, nehmen wir ja dem Körper so ein bisschen Arbeit ab, in der Vorverdauung sozusagen. Das heißt, da ist beim Kochen einfach die Verdaulichkeit so ein bisschen besser, als wenn wir es jetzt roh füttern, gerade was eben dann auch im Hinblick auf die Organe. Genau, das ist so das eine. Und dann beim Trocken- und beim Nassfutter muss man halt schauen, das Trockenfutter birgt wahrscheinlich eher das Risiko, nicht unbedingt, was die Proteinqualität angeht, sondern vielleicht auch den Kohlenhydratanteil. Sollte natürlich nicht höher sein, als die Toleranz vom Hund ist, im besten Fall. Aber da würde ich dann eher vermuten, dass es vielleicht zu Blähungen kommt, weil wir diese Kohlenhydrattoleranz irgendwann überschreiten. Also auch da, der Hund kann ja prima Kohlenhydrate verdauen, er hat Amylasen, aber auch da ist irgendwann eben ein Limit erreicht, was die Kohlenhydrattoleranz angeht, und das ist eben klassischerweise dann eher beim Trockenfutter das Problem.
Aber da kann man eben auch keine irgendwelchen Benchmarks oder Orientierungswerte geben, denke ich, weil es dann doch von Hund zu Hund auch ein bisschen unterschiedlich ist, oder?
Genau, also die Amylase-Aktivität unterscheidet sich tatsächlich auch ein bisschen rassespezifisch. Also sag mal so, diese ursprünglichen Rassen haben eine geringere Toleranz gegenüber Kohlenhydraten als jetzt andere Rassen. Ganz generell sagt man so 10 Gramm NFEs, nennen wir das, pro Kilo Körpermasse ist so Maximum. was wir an Kohlenhydrattoleranz haben, kommt da natürlich aber auch wieder sehr individuell drauf an. Und da muss man sagen, die NFEs sind auch was, die nicht deklariert sind. Das hatten wir ja in der letzten Runde schon, Thema Deklaration. Die NFEs werden nicht gemessen, sondern werden rechnerisch ermittelt. Und da kommt es dann auch wieder auf die Gesamt-NFEs an, die pro Tag in den Hund gehen und dann nicht das, was jetzt pro 100 Gramm Futter eben enthalten ist. Deswegen ist es so ein bisschen wenig praktikabel, glaube ich, im Alltag für die HundebesitzerInnen, sich das auszurechnen. Und man muss auch sagen, in der Regel, die allermeisten Futtermittelherstellenden kennen natürlich diese Toleranzgrenzen und würden das nicht überschreiten. Da geht es dann vor allem auch um zum Beispiel so Peakbelastungen, wenn wir laktierende Hündinnen haben, wenn wir Hunde haben, die ganz extrem im Sport arbeiten und wir dann deutlich mehr Futter geben würden, als zum Beispiel jetzt auf der Futterempfehlungsliste steht, weil der Hund halt einen höheren Bedarf an Energie hat und wir dann einfach quasi normal energetisches Futter in sehr großen Mengen füttern, dann würde es halt dazu kommen, dass wir diese Kohlenhydrattoleranz vielleicht irgendwann überschreiten. Wenn wir das aber in normalen Mengen einsetzen, ist es in der Regel kein Problem.
Ja, wofür steht nochmal dieses NFE? Also dass es um den Kohlenhydratebereich geht, ist mir klar, aber die Abkürzung ist nochmal für welchen schlauen Begriff?
Sind die stickstofffreien Extraktstoffe. Und das ist letztendlich das, was übrig bleibt, wenn wir alles andere vom Futter abziehen. Also wenn wir sagen, wir haben diese, genau, wir haben diese 100% und dann Trockensubstanz minus alles andere, also Protein, Fett, Faser und Asche. Das, was übrig bleibt, sind dann letztendlich diese NFEs. Und das ist halt quasi die Kohlenhydratfraktion. Muss man immer so ein bisschen schauen. Da sind natürlich dann auch Sachen wie präbiotische Fasern würden dann damit reinfallen. Also das ist bei dieser Wende-Analyse immer so ein bisschen eine Gratwanderung. Die Rohfaser deckt eben nicht alles ab, was wir klassischerweise als Faser ansprechen. Also jetzt zum Beispiel Pektine und so, die würden auch eher in die NFE-Fraktion reinfallen. Also da muss man so ein bisschen schauen.
Weil es mich jetzt gerade so interessiert, auch wenn es vielleicht nicht direkt reinpasst. Wir hatten es ja schon von den, ich verwechsle es jedes Mal, ich habe schon so oft darüber berichtet und ich verwechsle es trotzdem immer mit den Prä- und den Probiotika. Die Präbiotika sind die Fasern, die man gibt, oder?
Ja, genau. Also man kann sich's vielleicht so merken, Prä ist ja so ein bisschen vorher und das ist halt das, was wir so vorher geben können, also was wir, naja, es ist nicht ganz eine gute Eselsbrücke, was halt rein, was von vorne reinkommt, was dann die Bakterien umsetzen können. Vielleicht, okay. Ja, ich merke gerade, die Eselsbrücke ist nicht so gut, aber genau, also die Präbiotika ist das, was letztendlich die Nahrung für die guten Darmbakterien und die Probiotika sind dann letztendlich die Bakterien selbst, die wir dazu geben können.
Und da ist es ja so ein bisschen schwieriger, ob es überhaupt irgendwas bringt, oder? Also je nach Hund und auch je nachdem, was da drin ist in diesen Probiotika.
Genau, also bei den Probiotikern muss man sagen, das kann schon auch helfen. Man muss sich nur bewusst machen, dass die so lange wirken, wie ich sie gebe. Also wir haben da auch einen großen Unterschied. Zum Beispiel hier an der Uniklinik werden ja auch sehr viele Kottransplantationen gemacht, dass wir einfach wirklich das gesamte Mikrobiom von einem gesunden Spenderhund in einen chronisch darmkranken Hund reinbringen können. Und da ist es so, dass wir häufig sehen, dass sich das auch so ein bisschen festsetzt. Manchmal braucht es auch so ein paar Mal der Transplantation, aber die siedeln sich dann da tatsächlich wieder an. Also gerade so ganz kritische Bakterien, wir haben da so eins, was den Gallensäurenmetabolismus vor allem führt, das ist das Peptacetobacter hieranonis. Und wenn der halt einmal verloren ist, dann haben wir große Probleme damit, dass die Gallensäuren nicht mehr umgewandelt werden können und die Hunde eben dann auch Durchfall bekommen. Und der, wenn wir den eben über Kottransplantationen schaffen, wieder anzusiedeln, dann macht das sehr, sehr viel für den Hund. Bei Probiotika ist es so, dass man sieht, solange wir die geben, sehen wir einen Effekt aufs Mikrobiom. Wenn wir aufhören, die zu geben, dann hört dieser Effekt sofort wieder auf. Also das ist so ein bisschen, wir haben da keine Ansiedlung. Dann muss man sagen, die unterscheiden sich halt sehr in ihrer Konzentration. Also wie viele lebende Bakterien bringen wir wirklich rein? Da muss man immer so ein bisschen nachschauen und dann auch, welche Bakterien sind denn da überhaupt enthalten? Also sind die überhaupt zugelassen für den Hund? Macht es Sinn, dem jetzt menschliche Bakterien, sage ich mal, zu geben? In der Regel sind das ja sowas wie Lactobacillen oder Enterokokken, die wir dann da geben können. Und es gibt schon Tiere, die da sehr von profitieren, gerade zum Beispiel auch parallel zu einer Antibiotika. Antibiotikagabe kann man das sehr, sehr schön machen, um das Mikrobiom da einfach so ein bisschen zu unterstützen. Aber da sind natürlich auch die Limitationen gerade in diesen chronischen Magen-Darm-Erkrankungen einfach da.
Ich fand's ja, ich find's ja überhaupt schon spannend, dass wir das theoretisch hinkriegen, dass die die Magensäure überleben.
Genau, also, die sind, ja genau, also die sind ja in der Regel so gecoated, dass die eben entweder, man gibt die in magensaftresistente Kapseln, das kann man zum Beispiel auch machen, das machen die Kolleginnen im Gastro-Team auch mittlerweile mit Kot, also dass man auch nicht nur rektal die Transplantation gibt, sondern kann man auch oral machen und die kommen dann einfach in so magensaftresistente Kapseln rein, dass sie den Transfer durch den Magen überleben und so ist es bei den Probiotikern auch, also dass die halt so gecoated sind, dass die nicht kaputt gehen.
Aber wenn ich das dann richtig verstehe, dann kommen die im Darm an und sie leben dann da ein bisschen und sie helfen, aber dann sterben sie irgendwann und sie vermehren sich nicht.
Genau, also so ist im Moment das Bild. Also ich glaube auch da mit den Probiotikern, die Studienlage ist einfach ganz divers. Also es gibt Studien, die gezeigt haben, dass es schon was bringt und dass es hilft. Dann gibt es andere, die wieder gezeigt haben, dass es irgendwie gar keinen Unterschied gemacht hat. Ich glaube, in der Regel kann man schon sagen, es schadet auf jeden Fall nicht, dass man die gibt. Außer man merkt dann natürlich, okay, der Hund wird schlechter mit der Gabe, wenn wir jetzt zum Beispiel sehr viele Lactobacillen geben und dann merken, oh, jetzt haben wir aber ordentliches Problem mit Gasbildung, dann sind es vielleicht auch einfach zu viele. Das kommt natürlich wieder sehr individuell auf den Hund drauf an, aber prinzipiell ist es so, dass man das machen kann. Wir nutzen das eben sehr, sehr gern während Antibiotikatherapien, wenn die sein müssen. Jetzt nicht wegen Magen-Darm-Geschichten, dann nutzen wir es ja eh nicht so gern, aber wenn jetzt zum Beispiel eine Harnwegsinfektion oder eine infizierte Wunde oder so und wir kommen halt nicht darum rum, ein Antibiotikum zu geben, dann kann man eben parallel schon anfangen, ein Probiotikum zu geben und das ist wirklich was, wo wir einen sehr guten Erfolg sehen.
Ich habe neulich mal in der Werbung gehört, in irgendeinem Podcast, glaube ich, war das, da war dann von, es war ein englischsprachiger Podcast, von Postbiotics die Rede. Und dann dachte ich mir, davon habe ich jetzt auch noch gar nicht gehört. Was soll das denn bitte sein? Gibt's das in der Tierwelt auch schon? Und wenn ja, was ist das denn bitte?
Ja, genau. Also es gibt Postbiotics oder auch die Symbiotics, wo dann, also Symbiotics ist zum Beispiel, wo Prä- und Probiotika zusammengegeben werden, wo man sagt, die haben dann eine Symbiose schon und gehen dann zusammen. Okay. Also die werden schon direkt mit Nahrung mitgeliefert, die Probiotika. das ist ganz gut. Und die Postbiotics sind letztendlich die Produkte, die entstehen, zum Beispiel bei der Fermentation, dass wir sagen, okay, wir bringen das rein, was die Bakterien produzieren würden und das wären dann eben diese Postbiotics.
Ah, okay, also ich packe irgendwie kurzkettige Fettsäuren rein, die dann für
zum
die
Schleimhaut gut sind.
Also es gibt immer mehr und immer verschiedene. Ja, ist eine coole Sache.
Ja, total, total. Also man kann schon sehr viel machen und ich glaube aber da auch nochmal gerade generell, also auf Blähungen bezogen, aber auch generell auf Magen-Darm-Probleme bezogen, muss man auch immer sagen, das Wichtigste ist immer, dass wir erstmal das Grundfuttermittel in Ordnung bringen. Also es hilft uns jetzt nichts, wenn wir eine super proteinreiche, super bindegewebsreiche Fütterung haben, die vielleicht für den Hund einfach zu viel Bindegewebe enthält, zu viel schlecht verdauliches Protein. Wenn wir da jetzt einfach nur ein Prä- und ein Probiotikum draufwerfen, dann wird sich diese Problematik wahrscheinlich nicht verbessern. Aber das kann natürlich unterstützend sein in den Patienten, wo wir die Fütterung schon optimiert haben, wo einfach vielleicht auch eine chronische Problematik da ist, dass man dann sagt, okay, das machen wir zusätzlich noch, aber das kann natürlich nie eine Anpassung der Grundration ausschließen. Genau.
Es wäre ja eigentlich auch blöd, wenn man das Grundproblem bestehen lässt, aber halt irgendwie einfach nur...
Genau, das Kosmetische, sag ich mal, so ein bisschen richtet. Nee, genau, deswegen. Und das ist, ich glaube, auch was man so als Take-Home-Message, wenn der Hund vielleicht Blähungen zeigt, dass man als allererstes mal auf alle Snacks verzichtet. Das ist in ganz vielen Fällen schon des Rätsels die Lösung, weil das natürlich auch häufig Produkte sind, die sehr, sehr bindegewebsreich sind, also gerade auch alle so Kauknochen und so, das kann schon absolut ausreichen zu sagen, wir machen jetzt mal 2-3 Wochen wirklich nur Grundfuttermittel ohne Snacks und schauen dann, wenn es dann gut ist damit, schauen dann Stück für Stück, welche Snacks man geben kann, die der Hund auch gut verträgt.
Mittlerweile nehmen ja, glaube ich, auch die Snacks und Produkte zu, die auch viel auf Hülsenfrüchte setzen. Von den Menschen ist ja bekannt, jedes Böhnchen und so. Hülsenfrüchte können das Verdauungssystem auch vor Herausforderungen stellen. Ist das beim Hund ähnlich?
Ja, Auf jeden Fall. Also auch Hülsenfrüchte können eingesetzt werden beim Hund, aber auch die haben halt diese schwer verdaulichen Galacto-Oligosaccharide, wenn ich mich richtig erinnere.
Noch ein schönes Wort.
Noch ein schönes Wort, genau. Die sind halt sehr schwer verdaulich auch und sorgen dann genauso wie die anderen schwer verdaulichen Sachen eben auch dafür, dass es zur Gasbildung kommen kann. Auch hier ist es sinnvoll, einen Gewöhnungseffekt sich zunutze zu machen, also das wirklich langsam zu starten und dann halt Stück für Stück zu steigern, wenn der Hund damit gut zurechtkommt. Wenn man jetzt einen Hund hat, der eh Probleme mit Blähungen hat, wäre das jetzt nicht meine First Choice für zusätzliche Snacks, aber prinzipiell spricht da erstmal nichts dagegen, das auch in geringerem Maß einzusetzen.
Wie sieht es denn bei Hausmitteln aus? Weil ich kenne das noch so aus der guten schwäbischen Küche. Linsen verträgst du vielleicht nicht gut. Also den Schnaps lassen wir jetzt mal weg, selbstverständlich. Alkohol, Hund, nein. Aber Kümmel oder ähnliches ist ja auch, wird ja auch gern mal dafür hergenommen, wenn jemand Blähungen hat. Oder Fenchel, glaube ich, oder Anis oder ähnliches. Ist das beim Hund auch eine Option?
Machen wir nicht so gerne. Also da ist es wirklich so, dass wir sagen, wir eliminieren die Grundursache und dann würden wir mit Prä- und Probiotikern schauen, Grundursache eliminieren, vielleicht eine Eliminationsdiät, wenn wir den Verdacht auf eine Futtermittelunverträglichkeit haben. Wir schauen, also da machen wir wirklich eher erstmal eine Abklärung, weil diese Mittelchen, also gerade auch was Kräuter angeht, ist einfach auch noch nicht so viel erforscht beim Hund und da haben wir einfach immer so ein bisschen Bedenken. Deswegen, da steht natürlich immer die also erstmal die Erforschung der Grundursache im Vordergrund und dann würden wir da eher auf, sag ich mal, altbewährtes setzen, also hochverdauliche kleine Mahlzeiten, Fasern und eben vielleicht Probiotika noch zusätzlich.
Jetzt haben wir uns ja gerade vor allem auf das Futter konzentriert, auch wenn wir bei den Brachis mal kurz einen Ausflug gemacht haben zu körperlich oder organismusbedingten Blähungsgründen. Was gibt es denn für mögliche Krankheiten, die auch zu Blähungen führen können, wenn es jetzt nicht das Futter ist vielleicht?
Ja, also ganz klassisch, glaube ich, bei den Blähungen, was man nennen kann, sind die Pankreasinsuffizienzen. Das heißt, dass die Bauchspeicheldrüse des Pankreas nicht ordentlich arbeitet, also nicht genug Verdauungsenzyme in den Dünndarm abgibt. Und dann ist wirklich, also ich bin eine sich wiederholende Kassette, unverdautes Material in den Dickdarm kommt, weil einfach das nicht verdaut werden konnte im Dünndarm, weil wir nicht genug Enzyme hatten, vom Pankreas gegebene Enzyme. Und dann kann es natürlich klassisch zu Blähungen kommen, wobei diese Hunde auch häufig halt Begleitsymptome zeigen. Also die zeigen in der Regel nicht nur Blähungen, sondern eben sehr große Kothaufen, häufig auch so ummantelt mit so Fetthüllen, weil die einfach auch vor allem kein Fett verdauen können. Wenn da die Pankreaslipasen nicht ordentlich produziert werden, dann verlieren die häufig auch schnell an Gewicht. Die sind einfach, sehen nicht so gut aus, sind einfach sehr, sehr rippig, haben diese, fressen riesige Mengen und nehmen aber trotzdem nicht zu. Das haben wir eben, also diese exokrinen Pankreasinsuffizienz, die EPILA, da können wir Blähungen bekommen und dann aber auch relativ klassisch eben die chronischen Enteropathien. Früher hat man das noch so ein bisschen, sage ich mal, eingeengt und die IBDLA genannt. Wir gehen jetzt so ein bisschen davon weg und machen den Begriff ein bisschen größer, weil wir ja für eine definitive IBD-Diagnose eigentlich immer eine Biopsie bräuchten. Das heißt, chronische Enteropathien ist so ein bisschen dankbarer, ist ein bisschen größer gefasst und da gehören dann auch die Futtermittelallergiker mit rein, die auch Futtermittelunverträglichkeiten vielleicht haben und einfach generell so eine Entzündung vom Magen-Darm-Trakt, was dann eben auch häufig dazu führt, dass wir eine Verschiebung im Mikrobiom haben, dass wir eben vielleicht mehr proteolytische Bakterien haben, die dann auch mehr Gas bilden. Also da muss man aber auch sagen, hat man häufig noch Begleitsymptome. Also selten werden uns diese Hunde nur mit Blähungen vorgestellt. Die reinen Blähungspatienten sind wirklich meistens Futtermittel assoziiert. Aber wenn das zusammen mit vielleicht auch generell einer Aufgasung, vielleicht auch einem Aufstoßen, wir nennen das dann so Licky Fits, also dieses Schlecken, Schmatzen, permanentes Aufstoßen, also oberer Magen, Darmtrakt. Vielleicht kommt das noch ein bisschen mit dazu. Vielleicht haben wir auch eine unschöne Kotqualität immer mal wieder. Und dann wäre es auf jeden Fall sinnvoll, diese Abklärung für eine chronische Enteropathie noch zu machen.
Das war jetzt eigentlich auch, das führt direkt in meine nächste Frage eigentlich rein. Und zwar eigentlich fast schon die abschließende Frage. Ab wann wird es denn so, dass ich mal Tierarzt oder eine Tierärztin draufschauen lassen sollte?
Ja, also wenn die Blähungen wirklich sehr frequent sind und nicht behoben werden durch, wir lassen jetzt mal alle Snacks weg, also weil dann hat man ja einen relativ guten Hinweis, dass es wirklich am Futter lag. Wenn dazu noch Begleitsymptome kommen, über die wir gerade schon gesprochen haben, Durchfall, Erbrechen, Schleckenschmerzen, Bauchschmerzen, wenn diese Sachen mit dazukommen und die auch nicht behoben werden, dadurch, dass man wirklich mal eine Zeit lang auf Snacks oder schlecht Verdauliches verzichtet, dann würden wir auf jeden Fall zu einer Abklärung raten, einfach um die Grundproblematik anzugehen. Da ist es auch vor allem so, wir machen bei denen immer sehr, sehr gern Cobalamin B12-Status, einfach um zu gucken, ob da vielleicht die Resorption auch insgesamt eingeschränkt ist, und denen würde man zum Beispiel sehr, sehr helfen, wenn man dann eben auch Cobalamin substituiert. Also das sind so kleine Sachen, die man eben mit einer Abklärung gut aufarbeiten kann und dann eben den Hund auch bestmöglich unterstützen kann.
Vielleicht nur noch kurz zum Abschluss. Sind Blähungen auch ein mit dem Alter zusammenhängendes Thema oder ist das durch die Bank weg?
Ja, also es ist schon so, das Mikrobiom verändert sich so ein bisschen im Alter, das kann man schon sagen. Bei einigen Hunden, auch da ist die Studienlage so ein bisschen divers. Es gab Studien, die gezeigt haben, dass einfach die enzymatische Kapazität ein bisschen nachlässt im Alter, also dass auch da wieder die Nährstoffe vielleicht nicht ganz so gut verdaut werden können. Dann haben wir natürlich wie bei allen Organen Alterungserscheinungen auch im Darm. Also vielleicht haben wir da dann auch eher nochmal einen entzündlichen Zustand, wenn das immer schon so ein bisschen unterschwellig war. Vielleicht wird es dann im Alter einfach ein bisschen mehr, aber auch diese Veränderungen im Mikrobiom können natürlich dazu führen, dass einfach ältere Hunde schneller Probleme zeigen, vielleicht auch aufgrund der eventuell geringeren Enzymkapazität, dass da einfach mehr Unverdautes in den Dickdarm kommt.
Super, ich glaube, da war sehr, sehr viel Spannendes dabei. Ein Thema, über das man vielleicht nicht unbedingt gerne so spricht, aber das dann doch jeden und jede irgendwann mal betrifft, so wie die hier im Büro. Vielen lieben Dank, Dr. Lili Baum.
Vielen Dank Ihnen und ich freue mich sehr.
Hör mal wieder rein. Das war Waufgeschnappt, der Podcast von Der Hund.